2. Samuel 20. Kannst du meine Bibel bringen? Nee, meine finde ich nicht. Danke. Es gibt so Tage, an denen will man nicht aufstehen. Kennt ihr das?
Da muss ich dir den Psalm entgegensetzen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Also ich weiß nicht, ich habe auch nicht mehr gedacht.
Da
schnell wir in der Küche alles runter und dann gelingt es kochen. Trotzdem ist es der Tag, den der Herr gemacht hat.
Ist egal, das dauert jetzt hier anscheinend. Nee, das kommt mit rein.
Nee.
Klar.
Nee.
So, okay, können wir dann anfangen? So, lass uns nochmal beten. So. Ja, ich danke für deine Präsenz und für deine Größe und für deine Macht. Ja, für all das, was du tust oder für das, was du hoffentlich noch tun wirst. So, und ich bitte dich einfach, dass du jetzt Frieden gibst und ja, dass du siegst. So, du bist unsere Burg und du bist unsere Festung, unsere Stärke, du bist unser Schutz. So, du bist der, der regiert und du bist der, der uns hält. Und ja, und um mich zu danken, so, selbst wenn man es manchmal nicht fühlt oder sieht. So, und ich bitte dich, dass du auch jetzt regierst und dass du auch jetzt einnimmst, sodass nicht mehr unsere Schwachheit zählt, sondern deine Stärke. Und ja, also mach uns klar im Kopf und bereit im Herzen, dass wir ja, aufnehmen können. Ja. So, ich danke dir für dein Wort. Ja, red bitte. Amen. Also 2. Samuel 20. Es traf sich aber, dass dort ein nichtwürdiger Mensch namens Scheba war, ein Sohn Bichris, eines Mannes von Benjamin, der stieß in das Schafferhorn und sprach: Wir haben keinen Anteil an David, noch Erbe an dem Sohn Isais. Jeder von euch, der gehe zu seinen Zelten Israel. Da fielen alle Israeliten von David ab und folgten Sheba, dem Sohn Bichris. Aber die Männer von Juda, die hingen ihrem König an, vom Jordan bis nach Jerusalem. Wir erinnern uns so letzte Woche. Juda sind die, die als erstes David entgegenkommen und sagen, komm wieder zurück, so, und du bist unser König. So, und Israel kommt dann und streitet sich mit Juda und sagt, hey, wir haben 10 Anteile, so, und also haben wir auf viel, viel mehr Anspruch auf unseren König und so weiter. Ne? So, aber die Männer von Juda, die redeten noch härter als die Männer von Israel. So, sind nur 2 Stämme, ne, Juda. Weißt du, und jetzt siehst du diese Hingabe und diese Leidenschaft, so, und die siehst du jetzt, weil jetzt kommt irgend so ein Typ, ne, David hat endlich wieder, ist wieder auf seinem Thron, Absalom ist tot, so, und, weißt du, und er sitzt endlich auf dem Thron, Frieden ist wieder mit Mephibosheth, mit diesem Simei, mit diesem Barzillai, hier ist alles geklärt, so, und, weißt du, und es ist doch klar so, wenn du dann fertig am Kämpfen bist und irgendwie ist wieder Ordnung drin, dass dann so ein Sheba noch angerannt kommt. So, weißt du, der es nicht zulässt, dass du endlich Frieden hast und dein Ding machen kannst. Weißt du, ein Sheba, wie es hier steht, ist ein nichtswürdiger Mensch, so definiert ein Gott. So, oh Mann, und ich möchte nicht, dass Gott so über mich redet. ich möchte nicht, dass das meine Bezeichnung ist für mein Leben hier auf der Welt. So, Stefan, der nichtswürdige Mensch. So, und dieses nichtswürdig, so ein, denke ich, meint so viel wie, dass egal was dieser Typ auch macht und wie er seine Zeit verbringt und wie seine Denkweise sind, seine Art zu leben, so, und es bringt absolut niemanden Ehre außer sich selbst. So, und es ist voll von Korruption und Lügen. So, und das ist keine Würdigkeit drin, sondern einfach nur einfach nur ein Mann, der nur selber reich werden will. So ein Nichtsnutz, so ein Gammler. Und du siehst ja hier, so Bichri kommt und sieht jetzt seine Chance. So ein Mensch, ich könnte König sein. Ne? So wie Absalom vorher. So ein, ich könnte König sein und ich werde mir das jetzt einfach nehmen. So und die Chance ausnutzen, solange noch ein bisschen Spalterei drin ist. So ein, im Gottesvolk. So ein. Und siehst du hier Israel, die so gestritten haben, hey, das ist unser König, wir haben 10 Anteile. So ein, da kommt so ein Bichri, nee, Quatsch, so ein Sheva an, so ein, und auf einmal sind sie weg. So ein, weißt du, auf einmal ist der König nicht mehr so important. So ein. Aber die Männer von Juda, die hingen ihrem König an, vom Jordan bis nach Jerusalem. Und das ist. Manche Christen glauben so, dass es Gott darum geht, so um seine Kinder, dass sie sich heiligen. So, dass sie ein anderes Äußeres kriegen, so ein anderes Erscheinungsbild, so ein hübscheres Ding da, so was eher so aussieht, wie ein Mensch sich einen guten Christen vorstellt. So, dass andere Menschen denken, dass sie, dass Gott von uns fordert, so, dass wir nur Gott gefallen können, wenn wir, so wenn wir ganz früh aufstehen und ganz lange beten. So und ganz viel Bibel lesen. So, dass wir gute Werke tun. So, dass wir unser ganzes Leben versuchen zu opfern als Vollzeitmissionar. So, und wenn das nicht geht, weil Gott uns berufen hat, zu arbeiten in der Welt, so dann halt nebenbei alle Freizeit zu opfern. Das sind Paulus hat dazu gesagt, so, hey, wenn ihr denkt, wenn das euer Antrieb ist, so und dann habt ihr Gott nicht kennengelernt und dann ist das alles Mist, was ihr hier macht. So. Und wenn du die Bibel liest, dann wirst du eins merken, so das Einzige, was Gott will, der einzigste Plan, den Gott hat, ist Gemeinschaft zu haben mit ihm. So, weißt du, so dieses, das Einzige, worum es wirklich geht, ist, wie nah ist dein Herz bei deinem König, so bei Jesus. Und du siehst hier, Judas Herz war sehr nah. So, Israel ist halt gefolgt. So, und nur ein Beispiel, Jesus selber, so als er seine 3 Jahre durch die Welt marschiert ist und gelehrt hat und Wunder gemacht hat und große Zeichen. So, und weißt du, da war eine Masse an Menschen, die ihm gefolgt sind die ganze Zeit. So, und die sich Jünger bezeichnet haben. So, weißt du, da waren nur 12, die auf Schritt und Tritt ganz nah in Jesus Kreis waren. So, und davon waren es nur 3, die noch näher sein wollten, so, und mit denen Jesus sich noch mehr offenbaren konnte. So. Weißt du, und diese Massen, die da standen, so, und als Jesus dann zum Kreuz ging, ich bin mir sicher, dass da viele auch dabei standen bei der Volksmenge und gesagt haben, kreuzige ihn. So. Weißt du, Jesus ist 3 Jahre lang durchs Land gezogen und hat geheilt und hat geliebt und hat vergeben. So. Und hat riesengroße Wunder und Zeichen getan. Weißt du, aber du siehst ja, was für eine Volksquote das hat. Weil manche Christen glauben auch, dass Gott uns berufen hat, dass wir Wunderheiler sind und Wundertäter. Als ob wir so ein magisches Comicbuch sind, so ein lebendiges. So, weißt du, die nichts zu tun haben, als Gott zu beweisen durch Wunder. So, und du hast gesehen, was für Auswirkungen das hatte in Jesus-Zeiten. So, und wie viele Leute da wirklich ihm angegangen sind und gefolgt sind. So. Ne? So, und Jesus verlangt nichts von uns, sondern außer, dass unser Herz so nah ist wie möglich bei ihm. So. Weißt du, und wenn dein Herz ganz nah bei ihm ist, so wie Judas Herz hier bei ihrem König war, so, oder Petrus, so, der erhobenen Stolzes und voller Eifer gesagt hat, Jesus, ich gehe bis in den Tod, so, und da ihn dann verleugnet hat. So, das Einzige, was Jesus wissen wollte, hast du mich lieb. So, das Einzige, was Jesus ihm verdeutlichen wollte, ist, hey, ich erwarte nicht viel große Wunder von dir und ein großes Herz, sondern das Einzige, was ich von dir wissen möchte, ist so ein, wie wichtig bin ich dir? So ein, und Petrus, sein Herz war am weitesten offen für Jesus. Petrus war der immer so eng wie möglich bei Jesus sein wollte. So ungefähr wie David mit Gott. So, und das war der einzige Grund, warum Gott ihn erhoben hat, so ein, als Leiter für die Urgemeinde, für die Apostel. So, es war nicht, weil er toll war, und es war nicht, weil er Wunder tun konnte oder toll predigen konnte. So, er selber war ein dummer Fischer, ungebildet. So ein, war ein Klotz von einem Mann, so ein ungehobelt. So ein, er selber ist immer wieder in den Misthaufen getreten, ins Fettnäpfchen. Er war immer ungestüm und hat ist sofort, ohne nachzudenken, hat er Dinge getan. So, also als Leiter ziemlich unqualifiziert. So, aber er war da in Gottes Augen der qualifizierteste Leiter, weil er einfach am engsten die Nähe von Gott gesucht hat. So. Ja, und darum geht es heute. So ein Israel, die so laut geschrien haben, ah, das ist unser König, so ein, weißt du, das sind die, wo so ein Sheba ankommt, so ein, die ihm lieber folgen als ihrem König, und denen sich gerade noch so gestritten haben. Und wir werden sehen, dass David, obwohl er nur zwei Stämme hat, Juda, so ein, trotzdem Sieg einholt. Vers 3. Als aber David zu seinem Haus in Jerusalem kam, da nahm der König die 10 Nebenfrauen, die er zurückgelassen hatte, damit sie das Haus hüteten, und gab sie in Gewahrsam und versorgte sie. Er ging aber nicht mehr zu ihnen ein, und sie blieben eingeschlossen zum Tag ihres Todes, bis zum Tag ihres Todes. Eine Witwenschaft zu Lebenszeiten des Ehemannes. Absalom hat Davids Nebenfrauen vergewaltigt. So, sie waren also unrein. So, ja. Und ich meine, ist schon krass, aber das Einzige, was er jetzt machen kann, so ein, er sperrt sie ein, so ein, und ja, in ihren Augen ist er jetzt nicht mehr da. So. Und der König sprach zu Amasa, und wir wissen noch, Joab war eigentlich der Heerführer von Israel, aber Amasa ist der neue eingesetzte Heerführer. Wahrscheinlich, weil Joab hat Absalom umgebracht, das durfte er nicht. So ein Absalom hatte Amasa eingesetzt als seinen Heerführer. So ein, aber wir werden noch sehen, dass es plötzlich wendet. Und der König sprach zu Amasa, berufe mir alle Männer von Juda innerhalb von 3 Tagen und danach stelle dich hier wieder ein. Und Amasa ging hin, um Juda einzuberufen, aber er blieb aus über den Zeitpunkt, den er ihm bestimmt hatte. Also er war King, wirklich guter Leiter. So ein Herrführer. So, da sprach David zu Abisai, nun wird uns Sheba, der Sohn Bichris, mehr Schaden antun als Absalom. Nimm du die Knechte deines Herrn und jag ihm nach, dass er nicht etwa feste Städte für sich gewinnt und so vor unseren Augen entkommt. Da zogen die Männer Joabs aus, ihm nach, und die Kreter und die Pleter und alle Helden, und sie zogen aus von Jerusalem, um Sheba, dem Sohn Bichris, nachzujagen. Als sie aber bei dem großen Stein bei Gibeon waren, da kam ihnen Amasa entgegen. Joab aber war mit seinem Waffenrock bekleidet, und darüber war der Gurt für das Schwert, das an seiner Hüfte in seiner Scheide befestigt war. Als er nun hervortrat, da fiel es heraus. Wir wissen noch, Joab ist ein Kämpfer. Joab ist ein Krieger. Ist jemand, der fackelt nicht lang. Das ist jemand, mit dem möchtest du keinen Streit haben. So ein. Und wir werden sehen, dass er jetzt kommt, um Rache zu nehmen. So ein. Und es ist schon lustig, weil Gott lässt es einfach zu, dass sein Schwert aus der Scheide rausfällt. So, und für so einen erfahrenen Kämpfer war das wahrscheinlich ein bisschen peinlich. So ein. Und Gott macht das auch manchmal zu uns, wenn wir gerade so zornig oder bitter sind und auf jemanden zurennen wollen, um den zu erstechen. So ein, Weißt du, dass der Heilige Geist spricht oder irgendeine Situation kommt, so ein, die uns dazu bringt, mal kurz innezuhalten und nachzudenken, so ist es jetzt so, stopp. So ein, weißt du, hey, unser Richten, so ein, das ist Vergangenheit, so das hängt da am Kreuz. So ein, weißt du, wir sind Gottes Volk, so ein, und wir sollen nicht richten, sondern Gott wird richten, so ein, und wir sollen lieben. Als aber, Vers 8, als die aber dem großen Stein von Gibeon waren, da kam ihnen Amasa entgegen. Joab aber, Vers 9, und Joab sprach zu Amasa: Geht es dir gut, mein Bruder? Und Joab fasste mit seiner rechten Hand Amasas beim Bart, um ihn zu küssen. Das war früher so eine Geste, so ein, hi mein Freund. Amasa aber achtete nicht auf das Schwert in Joabs Hand und er stach ihn damit in den Bauch, dass sich seine Eingeweide auf die Erde ergossen und er starb, ohne dass jener ihm noch einen Stich gab. Joab aber und sein Bruder Abisai, die jagten Sheba, dem Sohn Bichris, nach. Es trat aber einer von den Boschen Joabs neben Amasa und sprach: Wer an Joab gefallen hat und es mit David hält, der folge Joab nach. Amasa aber, der wälzte sich mitten auf der Straße in seinem Blut. Als aber der Mann sah, dass alle Leute dort stehen blieben, da schaffte er Amasa von der Straße auf das Feld und warf Kleider auf ihn, weil er sah, dass alle Vorübergehenden stehen blieben. Also Joab rächt sich nicht nur, sondern rächt sich ziemlich bestialisch. So, ich meine, wenn deine Gedärme da aus deinem Bauch raushängen, dann ist das wahrscheinlich kein schönes Gefühl. So, und es ist, glaube ich, ein echt unschöner Tod, so zu verbluten, so in seinem eigenen Blut zu liegen. So, und ich meine, es ist wie auf der Autobahn, wenn du einen Unfall siehst oder auf der Straße so, ne, du fährst auf einmal langsam und guckst erstmal nach dem Unfall, was ist denn da los, so, irgendwas Interessantes, eine Leiche vielleicht oder ist jemand umgekommen, ne? So ein, ja, und der schiebt ihn halt aufs Feld und lässt ihn da unter der Decke liegen, so ein, ne? Ich bin froh, dass unser Gott nicht so ist, so ein, dass er mehr Gnade hat, so ein, was aber, na, kommen wir noch zu. Vers 14. Der aber zog durch alle Stämme Israels bis nach Abel und Beth Maacha und ganz Berim. Und sie versammelten sich und folgten ihm auch nach. Habe ich irgendwas vergessen jetzt? Nee, ja. Vers 15. Jene aber kamen und belagerten ihn in Abel Beth Maacha. Und sie schütteten einen Wall um die Stadt auf bis hin zur Vormauer. Und das ganze Volk, das mit Joab war, das unterwühlte die Mauer, um sie zum Einsturz zu bringen. Da rief eine weise Frau aus der Stadt, und ich bin dankbar für weise Frauen: Hört her, hört her, sag doch zu Joab, komm hierher und ich will mit dir reden. Als er sich ihr nun näherte, da sprach die Frau: Hey, bist du Joab? Er sprach: Ich bin's. Sie sprach zu ihm: Höre die Worte deiner Magd. Er sprach: Ich höre. Da redete sie und sprach: Vor Zeiten, da pflegte man zu sagen, man frage doch in Abel und so komme man zum Ziel. Und ich bin einer von Friedfertigen, Getreuen in Israel. Und du willst eine Stadt und Mutter in Israel umbringen? Warum willst du das Erbteil des Herrn verschlingen? Joab antwortete und sprach: Das sei fern von mir, dass ich verschlinge und verderben sollte. Die Sache verhält sich nicht so, sondern ein Mann vom Bergland Ephraim namens Sheba, der Sohn von Bichri, der hat seine Hand gegen den König, gegen David erhoben. Ihn allein sollt ihr herausgeben, so will ich von der Stadt abziehen. Und die Frau sprach zu Joab: Siehe, sein Haupt, das sollte er über die Mauer geworfen werden. Und die Frau, die wandte sich an das ganze Volk in ihre Weisheit. Da schlugen sie Sheba, dem Sohn Bichris, den Kopf ab und sie warfen ihn Joab zu. Als ich das gelesen habe, musste ich dran denken, so als wir durch Offenbarung gegangen sind, so ein, weißt du, dass wir ganz schnell dran sind, halt unsere Brüder und Schwestern zu richten. So ein, ich meine, es gibt viele Gemeinden, so ein, die gehören noch nicht mal zu Gott, laut ihrer Lehre. So ein, weil sie ein anderes Evangelium haben oder andere Leute, so ein, die vermitteln und nicht mehr Jesus. So ein, aber zu jeder Gemeinde, so ein, sagt Jesus, aber da ist ein kleiner Überrest drin, so ein, und der gehört zu mir. Ne? So ein, es ist, und nochmals, es ist, nicht unsere Aufgabe zu richten. Sondern es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, das ist schlecht und dahin zu gehen und dagegen zu kämpfen und das zu zerstören. Also ich kenne viele Prediger, die gegen alle möglichen Gemeinden wettern und predigen. Und die ganze Predigt ist erfüllt von Hass und Wut und Zorn. Und von einem riesen Getöle ab in den Krieg, ab so in Christenheit. Es ist uns auch nicht unsere Aufgabe, so auf der Straße zu stehen und gegen Abtreibung oder Homosexualität zu kämpfen. So, wir sind nicht da, um zu richten. Wir sind nicht da, das wäre ein falscher Kampf. So, weißt du, so, man muss da echt aufpassen. So, das ist Gottes Sache. Und Gott ist der eine Stadt vernichtet oder nicht. Weißt du noch, bei Jesus, die zwei Typen, die da standen, die zwei Jünger, und gesagt haben, ah, los, bete doch, dass ein Blitz runterkommt und die Stadt da zerstört. So, weißt du, das ist unser Herz. Und die Frau hier ist ziemlich weise und sagt so, hey, wir wollen mit dem dann auch nichts zu tun haben. So, super lustig ausgesehen, wie der Kopf darüber fliegt, aber ist egal. Jetzt Vers 23. Und Joab war über das ganze Heer Israels gesetzt und Benaja, der Sohn Jojadas, über die Kreter und Pleter. Adoram aber war über die Fronarbeit gesetzt und Josaphat, dem Sohn Achiluts, der war Kanzelschreiber und Seja war Staatsschreiber und Zodak und Abiatar waren Priester und auch Ira und Jairiter war ein Minister von David. David macht das alles ohne Israel, ne? So. Also David macht das mit hat hier zwei Stämme und seine Helden. Lesen wir noch weiter, kommt dann. Vers 21, Kapitel 21. Es war aber zu Davids Zeiten 3 Jahre lang eine Hungersnot. Jahr für Jahr. Und David suchte das Angesicht des Herrn. Und der Herr sprach: Es ist wegen Saul. Auf seinem Haus liegt eine Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Also David hat jetzt Frieden. Israel und Juda ist immer noch gespalten. Aber es regnet 3 Jahre noch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne die Zeiten, wo es nicht regnet. Und wo es irgendwie trocken wird. Und das Tolle ist, dann zurückzukommen zum Heiligen Geist und sich erfrischen zu lassen. Und auf der einen Seite, was ich vorhin erzählt habe, geht es nur darum zu lieben, weil die Liebe erfüllt alles. In der Gnade zu stehen, so weil die Gnade uns verändert. Und in Gottes Wort zu bleiben, weil die uns diese Grenzen vorgibt, diesen Weg, was okay ist und was nicht. Das sind die einzigsten 3 Sachen, an die wir uns zu halten haben. Weißt du, Werke, wir sind frei vom Gesetz. Und unsere Werke bringen uns nicht näher zu Gott. So ernst es auch ist. Sondern nur die Gnade verändert uns. Und ich bin froh, und ich habe letztens mit Frankie geredet und habe dann nochmal so einen Rückblick gehabt. Und wenn ich ehrlich bin, Gott hat mir viele Sachen gezeigt, die er haben möchte, weil die mich weggebracht haben von ihm. Er hat sie dann ersetzt mit was viel Besserem. Aber äußerliche Sachen, da hat er eigentlich bis jetzt nur eine Sache angesprochen bei mir. Und mehr nicht. Eine Sache angesprochen, weil das die war, die mein Herz irgendwie weggebracht hat von ihnen. Aber das, was der Heilige Geist eigentlich in meinem Leben verändert hat, das sind alles Sachen in mir. Das sind Sachen, die ihr nicht sehen könnt und nicht riechen könnt. Sondern das sind Sachen, die mich einfach wegbringen von Gott. Mich abhalten, dass der Heilige Geist wachsen kann. sind, man muss aufpassen, dass man sich nicht verliert so und anfängt so, dass man denkt, so, man muss ein anderer Mensch sein auf einmal. So, weil Gott hat uns erwählt, genau so wie wir sind. So, und genau so hat er uns von Anfang an benutzt. So, und genau so kann er uns auch jetzt benutzen. So, aber auf der anderen Seite sagt Gottes Wort auch, Glaube ohne Werke so, ist tot. So, also gehört das irgendwie mit dazu. Weißt du, aber ja, wenn unsere Herzen ganz nah an unserem König hängen, so, dann heißt es, dass wir ihn hören, dass wir ihn sehen so, und dass wir was zurückbekommen. So,
also die Werke entstehen automatisch durch den Glauben, aber sie sind nicht notwendig, um zu glauben. Das heißt also,
genau. So, weißt du, je näher unser Herz bei Gott ist, so, desto mehr werden wir sehen von ihm, desto mehr werden wir hören, so, desto mehr werden wir berührt werden und desto mehr kommt auch der Wunsch auf, sich verändern zu lassen. So, Veränderung kommt, Heiligung kommt nur durch Gnade. So, ein wiedergeborener Christ, der einen Heiligen Geist empfangen hat, so, der sehnt sich automatisch nach Veränderung. So, ich möchte nicht der gleiche Ehemann sein, der ich jetzt bin, zum Beispiel, weil ich meine Frau liebe. So, und ich kann aber kein anderer Ehemann sein, als ich gerade bin. So, also gehe ich ins Gebet und nehme mir viel Zeit mit meiner Frau, so, damit ich mich verändere. Und zwar zum Besseren hin. So, aber das entsteht nur aus Liebe heraus. So, ich kann natürlich probieren, habe ich auch schon, so jetzt ein perfekter Ehemann zu sein und keinen Fehler zu machen. Aber das klappt 1-2 Wochen, dann gebe ich auf. Und dann bin ich ein schlechterer als vorher. So, weil dann gar keine Liebe mehr da ist. Und keine Freude mehr für die Ehe. So. Weißt du, ich weiß, ich bin ein schwacher Ehemann gerade und ein schwacher Vater. So, aber ich liebe meine Frau und ich liebe meine Kinder und das reicht. So, ich bringe meine Frau, meine Kinder, mein Herz zu Gott. So, und darf beobachten, so, wie er mich verändert. So, und Dinge in mir zaubert, so, die da vorher nicht waren. So, wie er Sachen mir zeigt, bis ich sie verstehe. So, und wenn ich sie verstehe, so, dass er mir dann hilft, das umzusetzen und zu siegen. So, ja, und das ist ein Leben in Gnade. So, ja, die Gnade hat uns frei gemacht. Jesus Blut hat uns frei gemacht. So, und er hat alles bezahlt. So, ist aber dieses neue Leben, da muss Veränderung sein und Frucht. So, und ansonsten ist da nichts, was lebt. Ansonsten ist der Samen da drin, aber ist nicht aufgekeimt. So. Und diese Same, so ein Gottes Wort, muss aufkeimen und Frucht bringen. So. Und das ist einfach eine natürliche Folge von der Berührung mit dem Heiligen Geist. So. Aber das geht nur, wenn wir halt in seinem Licht stehen und in seiner Nähe sind. So. Weißt du? Und ich habe früher Marihuana angebaut. So, und dann nimmst du viel Kunstlicht und viel Dünger, damit die Pflanze schnell wächst und viel Frucht bringt. Ne? So. Und das macht man auch bei Gemüse und das, ja, bei Obst und so weiter. Ne? So, und heute ist es mehr so Quantität statt Qualität. So, und schnell und viel, so, damit man viel und schnell Profit macht. So, und das Problem dabei ist nur so, dass die Pflanze so schnell wächst und sich auf die Frucht konzentriert und die bringt schneller und viel mehr Frucht, so, aber dass die Pflanze selber keine tiefen Wurzeln hat. Weil der natürliche Gang ist, so, dass eine Pflanze zuerst in die Tiefe geht und dann nach oben geht. So, also, wenn die Wurzeln tief sind, dann kann so eine Hungersnot kommen, eine Zeit der Trockenheit, so, aber die Pflanze wird genug Nährstoffe und Wasser kriegen aus dem Untergrund, um zu beleben. So, die Früchte werden gesünder sein, so, und wenn ein Sturm kommt oder ein Wind oder ein Unwetter, dann wird es nicht abbrechen, wie die zu schnell gereift ist. So, ja, weißt du, mein größtes Problem ist es, glaube ich, so, mir die Zeit zu nehmen, die Gott für mich hat. So, hey, Veränderung ist wichtig und Veränderung muss in unserem Bestehen sein, weil wenn du verlierst das Herz nach Heiligung, nach Veränderung, so, dann wird dein Leben zu dieser Hungersnot hier werden. Treibt uns an, es hält uns frisch und es bringt uns vor Gottes Thron und auf die Knie. So. Und das bringt die guten Früchte vor. So. Und wir brauchen es selber als Bestätigung und Freude. Wir wollen Jesus wachsen sehen in uns und hören. Wir wollen frei sein. Weißt du, aber du musst dir auch halt die Zeit geben, die Gott hat für dich. Und Gott zeigt uns Stück für Stück Sachen. Und manchmal wartet er eine Weile, bis er uns wieder das Ding zeigt. Und Gott hat eine Menge Zeit irgendwie, weil er hält die Zeit in seiner Hand. Weißt du, und das ist, wir sind in allem frei. Also achte nur auf das, was Gott dir zeigt. Und ich weiß noch, als ich frisch Christ geworden bin, da habe ich zu Jesus gesagt, ich gebe dir jetzt alles. Und mir sind alle Sachen, wo ich gedacht habe, das gefallen Menschen oder könnte Gott nicht gefallen, wollte ich nicht mehr tun. Hey, da stirbst du. Weil das ist nicht Gott. Weil wir sind nicht fähig, das so lang zu tragen. Das ist, als ob du so eine christliche Form hast und dann nimmst du Neubekehrten und presst ihn da rein, sodass er aussieht wie die Form. Das funktioniert nicht. Hey, Gott will uns in seiner Nähe haben und das ist alles passiert. Weil da ist der Platz und der Raum da, wo er uns verändern kann. Wir sind Tongefäße und das heißt leicht zerbrechlich. Aber wenn ich ein Glas in der Hand habe, ich bewundere nicht das Glas. Bewundert jemand von euch die Tasse? Vielleicht beim ersten Mal schöne Tasse? Oh, das war's. Aber diesen Inhalt, den trinkst du und diesen Inhalt, den testest du und guckst, dieses Aroma, dieser Geschmack. Diese Tasse wird mich nicht satt machen, aber der Inhalt, wenn ich durstig bin. Und wie kostbar ist der Inhalt, den Gott in uns gesetzt hat? Und was für ein Wohlgeruch ist das? Weißt du, also konzentriere dich nicht drauf, dass du ein schöner Becher wirst, sondern konzentriere dich auf den Inhalt und du wirst ein schöner Krug sein. Dann lebst du zur Ehre. Wir haben einen König und der ist für uns gestorben. Wir haben einen König, der hat sich für uns erniedrigt. Wir haben einen König, der hat für uns bezahlt und zwar alles. Wir haben einen König, der uns angenommen hat und gesagt hat, sitz an meinem Tisch und genau so wie du bist. Ein König, der sich zu uns erbarmt hat, uns ausgezogen hat, uns gewaschen hat und uns neu bekleidet hat. So ein König, der uns so bekleidet und versiegelt hat, dass wir nicht mehr dreckig werden, außer unsere Füße. So ein König, dessen Name auf unsere Stirn steht. Weißt du, der in uns wohnt und uns nicht allein lässt. Und der uns genau so haben will, wie wir sind. Individuell und ganz persönlich. Und wenn du dir die Welt anguckst, dann siehst du, wie bunt es Gott liebt. Gott liebt die Farben und diese komischen Strukturen und Formen, die auf einmal da sind. Gott liebt dieses Chaos in der Ordnung. Ich war Künstler und habe gemalt und gebildhauert und ich habe mir diese Formen in der Natur angeguckt und das ist der Wahnsinn. Kein Ast sieht aus wie der andere. Manchmal haben Schalen von Tieren die unmöglichsten Formen, aber trotzdem sind sie wunderschön und irgendwie perfekt. Selbst wenn du dir das Muster im Blatt anguckst, wo die Flüssigkeit langläuft, das Leben, es ist einzigartig und wunderschön. Und genauso sieht Gott uns an, wenn er an uns denkt. Und ich glaube, wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir, wie kostbar wir sind für Gott. Und zwar so, wie wir jetzt sind. Und ich bin froh, dass Gott mich haben will und nicht Paulus. Ich wollte irgendwann mal werden wie Paulus. Und all diese Wunder tun und all das und habe mich nur darauf versteift und es hat mich weggebracht von Gott im Endeffekt. Weil mein Herz wurde kalt. Weil irgendwann wirst du frustriert. Warum soll ich denn Paulus sein? Gott hat zu mir gesagt, ich habe schon einen Paulus, was soll ich mir noch einen? Und ich will einen Stefan dazu. Achte lieber auf dein Herz und sei lieber wie Judah, dass einfach sagt, egal was kommt, egal wie hart die Kriege sind, egal wie aussichtslos der Kampf, ich folge meinem König, egal wohin. Dann wird der König das Rest machen. Jesus hat zu uns gesagt, wir haben alles bekommen, was wir brauchen. Wir sollen einfach nur nach oben gucken und auf die Unendlichkeit und alles, was endlich ist, alles, was wir anfassen können, all das Weltliche, das wird einfach passieren. Und genauso unsere Veränderung und Frucht. Jesus sagt im Hebräerbrief, dass er uns den Glauben gibt. so ein, oder irgendwo anders, so ein, dass er uns das rechte Maß des Glaubens gibt. Dass der Vater der Weingärtner ist, der, so ein, der kommt und die Weinpflanze begutachtet und putzt und sauber macht. So, und dass er der Vater begießt. So, und dass er uns zieht und dass er uns rettet. So, und ja, pass auf, dass dein Herz nicht abgleitet zu einem Gott, der nicht anders ist als der Gott der aller Religionen. So ein kalter Gott, der den Menschen nicht liebt. Sondern der sagt, erst wenn du so aussiehst, dann kann ich dich lieben. So, erst wenn du dich so benimmst, dann kann ich dich annehmen. So, erst wenn du diese geistliche Reife hast, so, dann kann ich dich benutzen. So, ja, wir sind. Und Gott hat es heute nochmal so in meinem Herzen aufgemacht, so ein. Weißt du, und auf der anderen Seite tut das weh, weil. So ein, weil du halt. Na, kommt noch. Lest mal weiter. Kann mir jemand sagen, wo ich aufgehalten wurde hier? So sprach nun David zu den Gibeonitern. Was soll ich für euch tun? Ah ne, echt? Lesen wir nochmal. Es war aber zu Davids Zeiten 3 Jahre lang eine Hungersnot, Jahr für Jahr. Und David suchte das Angesicht des Herrn. Also nach 3 Jahren kam er auf die Idee, mal Gott zu suchen. Und der Herr sprach, es ist wegen Saul. Auf seinem Haus liegt eine Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Also das ganze Volk muss leiden wegen der Schuld des einen. Und das ist der Grund, warum Gott gesagt hat, in eurer Gemeinde soll niemand sitzen und sich bewegen, so der in Sünde lebt. Und nur um das mal zu definieren, was das heißt. In Sünde leben heißt nicht eine Sünde, die du immer wieder tust und irgendwie nicht hinkriegst, so es nicht mehr zu tun. Sondern in Sünde leben heißt, dass du die Sünde tust und nicht mehr Buße tust. So, dass du die Sünde tust und nicht mehr als Sünde erkennst, sondern darin lebst. Weil wenn du Buße tust, dann heißt es, dass du auch umkehrst davon. So, aber wenn du in Sünde lebst, so, dann gehört es zu deinem Leben dazu. So, Gott hat gesagt, ihr seid ein heiliger Leib und genauso sollt ihr auch sein. So, und genauso ist es auch wichtig in unserem Leben, wenn Gott was anspricht, dass wir hören und gehorsam sind. Das ganze Volk muss leiden und ich habe unsere Gemeinde gesehen damals, so, und die hat gelitten wegen einem. So, und es ist einfach Realität. So, und es stimmt, was Paulus gesagt hat, so, dass es ist wie Sauerteig. Egal ob Gesetz oder ob Irrlehre oder ein Sünde. So ein, weißt du, weil es nimmt die Gemeinde ein und es macht krank und es gibt Spaltung. So ein, da ließ der König die Gibeoniter rufen und er redete mit ihnen. Die Gibeoniter aber hörten nicht zu den Kindern Israels, sondern sie waren von den Amoritern übrig geblieben. Das sind die, wo Josua reinkommt in das verheißene Land. So, und die Gibeoniter ziehen sich alle Klamotten an und altes Brot und so weiter und kaputte Schläuche so, ne? So, und kommen dann an, ah, wir sind von ganz weit weg her. Ja, woher denn? Ah, von ganz weit weg. Gucke, unser Brot und unsere Kleider sind zerrissen und unsere Schläuche sind schon ganz alt und so, ne? So, und macht bitte einen Bund mit uns, so, dass ihr uns nicht vernichtet. So, weil Gott hat gesagt, das verheißene Land gehört euch, so nehmt alles ein. So, und Israel macht einen Bund, Josua macht einen Bund, weil er Gott nicht fragt. So, und haben halt vereimert. So, und konnte sie halt nicht mehr vernichten. Aber er hat sie zu Wasserträgern gemacht und zu Knechten halt für Israel. So, aber Saul hat den Bund gebrochen, so wie es hier steht, aus Eifer für sein Volk, nicht aus Eifer für Gott. So, wir müssen aufpassen, aus welchen Motiven wir Dinge tun. So, aber lest noch weiter. Und womit soll ich Sühne leisten, damit ihr das Erbteil des Herrn segnet? Und die Gibeoniter sprachen zu ihm, wir verlangen weder Gold noch Silber von Saul und seinem Haus. Auch ist uns nicht drum zu tun, jemanden in Israel zu töten. Er sprach, was ihr sagt, das will ich euch tun. Sie aber sprachen zum König, von dem Mann, der uns vertilgen gedachte und unsere Unheil ersahen, so dass wir in ganz Israel nicht mehr hätten bestehen können, von dessen Söhnen sollen uns 7 Männer geben werden, dass wir sie aufhängen vor dem Herrn bei dem Gibea Sauls, des Erwählten des Herrn. Und der König sprach, ich will sie geben. Aber der König verschonte Mephiboset, den Sohn Jonathans, den Sohn Sauls, wegen des Eides bei dem Herrn, der zwischen ihnen war, nämlich zwischen David und Jonathan und dem Sohn Sauls. Und ich finde es beeindruckend, dass das ist ein wunderschönes Bild einfach auch für uns. Weißt du, wir sind Mephiboset. So, wir sind adoptiert und wir haben einen Bund gemacht mit unserem Herrn. So, mit unserem König. So, und er wird diesen Bund auch nicht brechen, egal was passiert, wir sind sicher. Vers 8. Aber die beiden Söhne, welche Rizpa, die Tochter des Ajas, dem Saul geboren hatte, Armoni und Mephiboset, also es ist ein anderer Mephi, dazu die fünf Söhne, welche Michaels Schwester, die Tochter Sauls, Adriel, dem Sohn Barzillais, den Micholathita geboren hatte, nahm der König. Und er gab sie in die Hand der Gibeoniter und die hängten sie auf dem Berg vor dem Herrn auf. So fielen diese sieben auf einmal und wurden getötet an dem ersten Tag der Ernte, zu Beginn der Gerstenzeit. Der Gerstenernte. Vers 10. Da nahm Rizpa, die Tochter des Ajas, das Sacktuch und breitete es für sich auf dem Felsen aus. Von Anfang der Ernte an, bis das Wasser vom Himmel über sie tropft. Und sie ließ weder bei Tag die Vögel des Himmels auf ihn ruhen, noch die Tiere des Feldes bei Nacht. Das ist eine Mutter, hä? Als nun dem David berichtet wurde, was Rizpa, die Tochter des Ajas, Sauls Nebenfrau, getan hatte, da ging David hin und holte die Gebeine Sauls und die Gebeine Jonathans, seines Sohnes, von den Bürgern von Jabes Gilead, die sie von dem Marktplatz in Bethshan heimlich weggenommen hatten, wo die Philister sie aufgehängt hatten, an dem Tag, als die Philister den Saul aufs Bergland von Gibeah schlugen. Und er brachte die Gebeine Sauls und die Gebeine seines Sohnes Jonathan von dort herauf, und man sammelte zu denselben die Gebeine der Gehängten. Und man begrub sie mit den Gebeinen Sauls und seines Sohnes Jonathan in Zela, im Land Benjamin, im Grab seines Vaters Kies. Und man tat alles, was der König geboten hatte, und danach ließ sich Gott für das Land erbitten. Weißt du, in Gnade zu sein und in der Liebe zu wandeln, gereinigt durch Gottes Blut, so ein geleitet vom Wort Gottes, so ein, weißt du, wird man Gottes Stimme hören. Der Heilige Geist wird rufen und er wird Dinge aufzeigen. So. Und es ist weise, darauf zu hören. So. So. Weil Gott kann uns auch so benutzen, aber wie viel mehr kann er uns benutzen und segnen, wenn wir auf die Stimme hören, so, und ihm das geben, was er in unser Herz gibt. So. Weißt du? So, ich weiß von eigener Erfahrung, ein gereinigtes Leben ist ein heiliges Leben. So. Also hör auf die Stimme und sei gehorsam. Es wird dein Segen sein und der anderen. Vers 15. Es erhob sich aber wieder ein Krieg der Philister gegen Israel. Und David zog hinab und seine Knechte mit ihm. Und sie kämpften gegen die Philister, David aber, und er wurde müde. David ist jetzt schon ziemlich alt. Und David hat eigentlich sein Leben lang gekämpft. Oder war auf der Flucht. Aber Angst um sein Leben, so hat er die ganze Zeit gehabt. Und David, unser geistlicher, christlicher Goliath im Glauben, ist alt und ist müde. Zu müde zum Leiten, zu müde zum Kämpfen, zu müde, um im Krieg zu sein. So, und das ist ein ganz normaler Ablauf. So, also ich habe letztens mit einem Pfarrer in Pension geredet, der ist ziemlich unterwegs. Absoluter Segen auch für uns als Gemeinde, der betet sehr viel für uns. Er hat halt auch schon ein gewisses Alter, so, und ich merke es jetzt, ich bin erst 31 und das ist eigentlich noch recht jung, so, aber ich merke schon, dass mein Körper alt wird. So, und das ist einfach was Natürliches, so, wenn der Körper wird älter und schwächer und kränker. Das hat nichts mit zu wenig Glauben zu tun oder sonst was, das ist einfach ein natürliches Ding, was nun mal jetzt passiert ist durch die Sünde. Wir werden alt und wir müssen sterben. So. Weißt du, aber ich bin froh, dass, bei den meisten die Weisheit nicht verloren geht. So. Und wir werden jetzt sehen, so ein, was David jetzt für eine Funktion übernimmt. Vers 16. Ishbi-Benob, aber einer der Söhne des Rapha, der eine Lanze im Gewicht von 300 Schekel Erz hatte und mit einem neuen Schwert umgürtet war, der sagte, er wolle David erschlagen. Ja, das ist klar, wenn wir müde sind und schwach, so dann, und wir einen geistlichen Dienst haben oder ein geistliches Leben, so dann sind das die Momente, wo der Feind natürlich angreift. So, das ist ganz logisch. Und Abisai, der Sohn der Zeruja, der half David und schlug den Philister tot. Also David bekommt Hilfe von einem jüngeren Mann. Damals schworen die Männer Davids ihm und sprachen, du sollst nicht mehr mit uns zum Krieg ausziehen, damit du die Leuchte Israels nicht auslöscht. Und danach kam es nochmal zum Krieg mit den Philistern bei Gob. Da erschlug Sebachai, der Huschiter, den Sof, der auch einer von den Söhnen Raphas war. Da kam auch Goliath her, diese Riesen. Und es erhob sich noch ein Kampf mit den Philistern bei Gob. Da schlugen Elchanan, den Sohn des Jahre Orgim, ein Bethlehemiter, dem Goliath, den Gaditer, und dieser hatte einen Speer, dessen Schaft wie ein Weberbaum war. Also eine Menge Pieksen. Vers 20. Und wieder kam es zum Kampf bei Gad, und dort war ein Mann von großer Länge, der hatte je 6 Finger und an seinen Händen und je 6 Zehen und seinen Füßen, insgesamt also 24 an der Zahl. Und der stammte auch von Rapha ab, also auch jemand von Goliaths Verwandtschaft. Als er nun Israel verhöhnte, da erschlug ihn Jonathan, der Sohn Simeis, des Bruders Davids. Diese 4 waren dem Rapha in Gad geboren worden und sie fielen durch die Hand Davids und durch die Hand seiner Knechte. Und ist es nicht einmal ein tolles Bild für uns, weil unser König hat zu uns gesagt, ich werde jetzt gehen, aber ich werde jemanden schicken, der ist an eurer Seite. Ihr werdet größere Dinge tun, als ich es getan habe. Weil ihr seid viel mehr und ihr habt viel mehr Zeit. Und was machen wir? Wir werden rausgeschickt und wir tun unseren Dienst und kämpfen und haben unsere Kämpfe. Und wir haben genau den gleichen Ruf. Sie fielen durch die Hand Davids und durch die Hand seiner Knechte. Wir gehen auch raus und wir müssen kämpfen. Aber wem geben wir die Ehre? Unserem König. Weil wir bekommen alles durch ihn. Es ist wichtig, die Älteren zu ehren. Weil wer macht dir an ihre Weisheit? Ey, hol deinen Nutzen von ihrer Weisheit. Wie sagt man denn? Karin, ich brauche mal deine Weisheit. Weißt du, wir Jungen, wir sind eifrig und können drauf losmarschieren und kämpfen. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die Älteren, bei denen können wir Rat suchen. Die haben viel mehr Erfahrung, die haben im Praktischen mehr Erfahrung und auch im Geistlichen, weil sie viel mehr durchgemacht haben.
Die haben schon Kämpfe durchgestanden.
Olame. Hey, und ein dummer junger Mann ist der nicht auf den Rat von einem Weisen hört, sondern sagt, ich mache die Fehler selber und ich lerne aus meinen eigenen Fehlern. Viel weiser ist es, auf einen weisen Rat zu hören, ob von den Eltern oder in der Gemeinde oder sonst wo. Such Rat bei jemandem, wo du weißt, der ist geistlich reifer als ich. Und ich hab 80-jährige Christen schon kennengelernt, die haben schon Urenkel, aber sind vom geistlichen Stand her wie ein Einjähriger. Ich habe Christen kennengelernt, die sind ein Jahr bekehrt und haben den geistlichen Reifegrad von einem 30- oder 40-Jährigen und sind schon Älteste. Also achte nicht so auf das Menschenalter, sondern achte einfach drauf, wie geht derjenige mit Gott? Spurgeon hat mal gesagt, Chuck Smith, das ist der einzige Spruch von Chuck, den ich kenne. Aber den musste ich mir aufschreiben, der war gut. Mir ist es total egal, wie hoch jemand springen kann, wenn er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. mir ist es viel wichtiger oder ich achte viel mehr darauf, so wie gerade kann er gehen, wenn er überhaupt auf dem Boden ist. Im Geist. Ne? So ein, es ist ein super Spruch. So ein, hey, und du kannst Reife und Weisheit darin erkennen, so wie gerade jemand mit Gott gehen kann. So ein, egal, was auf ihn eintrischt. So ein, egal, ob es gerade schwer oder leicht ist. So ein, weißt du, du kannst es daran erkennen, ob derjenige ein Gebetsleben führt. So ein Leben zur Ehre Gottes. So ein, ob jemand Zeit und nimmt in Gottes Wort und das versteht. So ein, ob wenn du um Rat bittest, eher menschliche Antwort kommt oder eher eine Leitung zu Jesus. So ein, weißt du, ja, also such dir für deine Ratgeber, such dir echt weise Leute aus. So ein, und nicht die, die vielleicht ziemlich hoch springen können. So ein, ja, wir wollen heute Abend mal machen. So. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. So ein, also ich habe jetzt nicht mit Sünde zu kämpfen, so ein, aber ich habe, nee, habe ich gerade nicht. So ein, aber also nicht von bewussten Sünden. Ne? So ein, aber ich habe andere Kämpfe gerade zu kämpfen. So ein, und weißt du, manchmal ist Satan sehr trickreich, ne? So, er kommt in den schönsten Gestalten mit den größten Lügen. So, er weiß genau, wo er uns anrühren kann. Er weiß genau, so, wo wir verwundbar sind, an welchen Stellen. So, und er weiß genau, wie tief er pieken muss, so, dass diese Wunde weiter schmerzt. So, und sich so anfühlt, als ob Gott nie was lösen könnte. So, er ist der ziemlich gerissen ist so und Lügen in unser Fleisch gibt, so dass wir unserem Fleisch glauben, diesen Lügen. Und keine Ahnung, für mich ist Abendmahl mehr als einfach nur mich dran zu erinnern und ich bin Sünder und meine Sünden sind vergeben. Also wenn ich das Abendmahl nehme, so dann denke ich an das, dass ich gerecht geworden bin durch Jesus. Aber ich denke auch dran, so dass, weißt du, dass ich ein neues Leben bekommen habe, so ein, und zwar ein neues Leben in Fülle, so ein, in Liebe und in Gnade, so ein, dass ich auf dem Weg nach Hause bin und dass das hundertprozentig feststeht wegen seinem Blut und wegen so ein, seiner Hingabe seines Lebens, so ein, so, dass ich komplett gereinigt bin und nur noch an Füßen gewaschen werde, weil ich durch die Welt noch laufen muss, so ein, auch dass wir nach Hause kommen. Und wenn ich das Abendmahl nehme, dann denke ich auch dran, dass durch sein Blut und durch sein Leib so ein, ich gefüllt bin mit dem Heiligen Geist und versiegelt bin und ein Leben erwarten darf, so ein, im Heiligen Geist, in seiner Fülle, so ein, in einem siegreichen Leben. So ein, und ich habe keine Ahnung, ob du irgendwelche Kämpfe hast, so ein, oder ob es dir gerade super gut geht, so ein, ist beides toll. Wenn es mir super gut geht, dann sage ich einfach nur Danke und freue mich. So ein, aber ja, wenn du eine Sünde hast, von der du einfach nicht die Sünde, so, von der du immer wieder Buße tust und immer wieder umdrehst und wieder neu versuchst zu kämpfen, so, sondern wenn du eine Sünde hast, wo du genau weißt, das hat Gott gesagt, das will er haben, so, aber du bist so hart und kalt geworden, dass du seine Stimme, sein Verbot dort nicht mehr hörst, so, und es einfach zu deinem Leben gehört, hey, dann ist das der Moment, wo du hingehen kannst und sagen kannst, so ein, es tut mir leid und ich bitte um Vergebung. So ein, und ich habe wieder ein weiches Herz, ich habe wieder ein zerbrochenes Herz und ich bitte dich, dass du mir jetzt hilfst, so ein, das zu überwinden. So, weil ich kann es wirklich nicht. So ein, weißt du, und wenn du gerade Kämpfe hast, so wie ich, so ein, und das Gefühl hast, so dass, ja, das ist, dass du am Zerbrechen oder schon zerbrochen bist. So, und du zwar diese Nähe und die Liebe fühlst zu Gott, aber irgendwie es nicht hinkriegst, so ein, im Frieden und in Ruhe nah bei ihm jetzt zu sein, so, dann ist das jetzt auch die Zeit. So, wenn ich ziemlich viel Stress habe mit meiner Frau, dann, oder wir uns entfernt haben, weil wir nur mit unseren persönlichen Geschäften zu tun haben, ne? Dort mit Kindern und ich mit Gemeinde so, und wir uns so ein bisschen entfernt haben so voneinander und wenn wir zusammen sitzen, wir nichts zu sagen haben, sondern jeder träumt in seine Richtung so und denkt über seinen Tag nach so und dann dann ist es das manchmal das Mächtigste überhaupt so, dass man einfach sagt so, hey komm, lass uns jetzt zusammensitzen, nur zu zweit und zusammen essen. So, und lass den Fernseher aus, so, und die Kinder sind im Bett, wir haben Ruhe, so, und lass uns jetzt einfach zusammensitzen, schön Wein trinken, ein schönes Essen machen, so, und ja, und dann musst du reden. So, und, weißt du, und das ist auch der Grund, warum Jesus sagt, komm zu meinem Tisch. So, und nicht nur sagt so, und, ja, denkt an mein Opfer. Er sagt, komm zu meinem Tisch und esst mit mir. Und trinkt mit mir. So, ja, weil das bedeutet Gemeinschaft haben. So, und das bedeutet vor Jesus sitzen, mit ihm zusammen und hören und geben. So, und von daher lasst uns da feiern jetzt. Ja. Ja, ich danke dir. So, ich fühle mich manchmal so müde und manchmal so zerbrochen. Aber trotzdem weiß ich, du bist mein Schutz und meine Burg. Selbst wenn ein Feind noch so stark ist und noch so lügt, so, wenn er noch so an mir hängt, wenn noch so viele ja, Lügen, so, die glaubhaft sind und Steine nach mir werfen so, und ich unter Druck gerate, so, dem ich selber nicht standhalten könnte, so, weiß ich, dass du meine Burg bist und meine Festung, mein Schutz, so, dass du der bist, der mich hält. So. Und ich danke dir, dass du nicht zulässt, dass ich wanke und falle, sondern dass du mich dadurch trägst und ich nicht mehr laufen kann. So. Ich danke dir, dass du es bist, der mir das Kreuz abnimmt, wenn ich es nicht mehr tragen kann. So. Dass du mir hilfst, so, den Weg zu gehen, den ich zu gehen habe. So. Du bist mein König und ich bin dein Knecht und ja, und ich liebe dich, so wie du bist. So. Ich danke dir für die Nähe und ich danke dir für die Gemeinschaft, so, dass du ein Gott bist, der ganz nah sein will. Ich danke dir, dass du uns veränderst, so, dass du laut bist. Ja, bitte segne die Zeit jetzt her. Ja. Sei nicht leise.